Alle, die an Jesus glauben, sind ein Leib in ihm. Vers 4, ein Leib und ein Geist, wie ihr berufen worden seid, in einer Hoffnung, eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. In Christus sind wir eins. In Jesus haben wir wahrhaftige Einheit. Aber Einheit im Leib Christi bedeutet nicht Konformität oder Gleichheit. Wir sind keine Klone, die alle gleich sind und alle gleich herumrennen. Wir müssen sehen, es gibt Vielfalt in der Einheit. Und jeder hat verschiedene Gaben. Ich glaube, jede Person in der Gemeinde und ich glaube auch verschiedene Gemeinden im Leib Christi hat Gott mit verschiedenen Gaben gesegnet. Und das ist, was wir uns heute anschauen wollen. Letztes Mal haben wir uns die Einheit angesehen, wie wir eins sind in Jesus Christus. Heute werden wir die Vielfalt in der Einheit sehen, in unseren Begabungen. Das wollen wir uns heute ansehen. Vers 7. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Wenn wir über Gaben von Gott sprechen, müssen wir zuerst über Gnade sprechen. Weil wir haben nichts verdient, wir verdienen nichts von Gott. Alles, was wir von Gott bekommen, jede Gabe, ist eine Gnadengabe. Ist aus seiner Gnade. Das Einzige, was wir verdient haben, ist Hölle. Das ist das, was wir aus eigener Kraft verdienen können. Aber alles andere, was Gott uns gibt und was Gott uns schenkt, ist aus Gnade, wegen dem, was Jesus für uns getan hat. Gott schenkt uns in Jesus Gnade. Ich glaube, das ist ein gutes Wort. Wenn wir Gottes Handeln mit uns zusammenfassen wollen, seine Einstellung uns gegenüber, ist das Wort gnädig. Gott ist gnädig mit uns. Und wie groß ist seine Gnade? Wie viel Gnade gibt dir Gott? Im Vers 7, jedem von uns ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Nach dem Maß der Gabe Christi. Vater hat uns Jesus gegeben. Das ist die größte Gabe, die er uns gegeben hat. Die größte Gnadengabe. Er ist für dich gestorben, er hat deine Sünden getragen, er hat dich erlöst, er hat den Weg zum Vater freigemacht, er hat Gnade erwirkt bei ihm. Und Römer 8,32 sagt uns, er, der durch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihm für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Das größte Geschenk haben wir bereits und das ist Jesus. Was für eine Liebe ist das, die einem Vater seinen Sohn opfern lässt? Das ist die Liebe, die Gott für dich hat. Gott ist Liebe für dich. Versteht das über Gott. Versteht das. Gott liebt euch leidenschaftlich. Gott liebt euch innig. Und er ist uns unbeschreiblich wohlgesinnt. Und er schätzt uns unbegreiflich und er ist unvorstellbar gnädig. Diese Liebe, die unser Verstehen übersteigt. Und jedem Einzelnen von uns ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Darum heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe hat er Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Das Bild hier ist von einem siegreichen Eroberer. Damals, wenn ein König eine Stadt eingenommen hat, den Feind besiegt hat, dann ist er zurückgekehrt, siegreich, und sie haben so einen Siegeszug, so eine Parade veranstaltet. Und in diesem Zug waren die Gefangenen dabei, vor allem die Könige und die Obersten des Feindes, und die sind mitgezogen in diesem Siegeszug. Und gleichzeitig hat er Geschenke und Gaben an sein Volk, das versammelt war, hat er in die Menge geworfen. Das ist, wovon hier die Rede ist. Wenn es heißt, dass er Gefangene gefangen geführt hat und den Menschen Gaben gegeben hat. Das ist dieses Bild, was der Paulus hier verwendet. Wir waren Gefangene. Wir waren Sklaven von Sünde und vom Satan. Und wenn wir zurückdenken an unser Leben, wir waren getrieben von unseren eigenen Lüsten, von unseren eigenen Sünden, von unseren Gedanken. Wir hatten nicht die Freiheit, Nein zu sagen zu unseren Trieben oder Emotionen oder Süchten oder unserer eigenen Selbstsucht. hat uns beherrscht. Wir waren nicht frei. Das ist die größte Lüge dieser Welt. Die Menschen sagen, ich bin frei. Ich bin, ohne Gott bin ich frei. Nein, du bist nicht frei. Du bist gebunden. Jeder weiß es, wie schwer es ist, von einer langen, sündigen Angewohnheit frei zu werden. Sogar für uns als Christen, wir haben diesen Kampf mit unserem Fleisch, den der Paulus im Römerbrief im Kapitel 7 beschreibt. Sogar wir kämpfen damit und für uns ist es schwer, loszuwerden, diese alten, sündigen Angewohnheiten, diesen alten Menschen. Für uns, die wir den Heiligen Geist in uns haben. Wie viel mehr für einen Menschen, der den Heiligen Geist nicht in sich hat. Für den ist es unmöglich. Für die Menschen in der Welt ist es unmöglich, Nein zu sagen. Wir waren Gefangene. Aber er hat Gefangene gefangen geführt. Und du kannst Gefangene des Feindes nur fortführen oder frei führen, wenn du den Feind zuerst besiegt hast. Und das hat Jesus am Kreuz getan. Er ist herabgekommen, er hat sich erniedrigt, er hat den Feind besiegt, den Satan und die Sünde vernichtet und unser Fleisch gebrochen. Und wie hat er das getan? Durch Gehorsam. Er hat den Vater und uns so sehr geliebt, dass wir, wie es im Philipperbrief im Kapitel 2 heißt, er sich selbst erniedrigt hat, bis zum Tod am Kreuz. Oder es heißt, er wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und ich möchte vorschlagen, das ist dieselbe Art und Weise, auf die wir siegreich sind. Durch Gehorsam. Nicht alleine, aus eigener Kraft, nicht in unserer eigenen Autorität, sondern indem wir seinen Sieg in Anspruch nehmen. Und in ihm, in seiner Autorität können wir sagen, ich muss diese Sünde nicht mehr tun, ich muss diesen Drang oder diesen Gedanken nicht mehr nachgeben. Sondern ich kann in Jesus Nein dazu sagen. Und dann in der Kraft und im Vertrauen auf den Heiligen Geist kann ich mich selbst verleugnen und Gott und seinem Wort nachfolgen. Mich umdrehen, davon weggehen und Gott nachfolgen. Dem folgen, was er mir sagt. Jesus hat uns befreit aus unserer Gefangenschaft von Satan und von Sünde und uns selbst. Und jetzt sind wir seine Gefangenen, die er gefangen geführt hat. Seht ihr, er hat unser Herz erobert. Wir sind gefangen von ihm. Und wir dürfen mitziehen in seinem Siegeszug. Wir dürfen siegreich leben in ihm. Im Kapitel 2, Vers 6 haben wir gelesen, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt. In Christus Jesus. Vers 9, das hinaufgestiegen, aber was besagt es anderes, als dass er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde. Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfüllte. Im Wesentlichen gibt es zwei verschiedene Auslegungen dieser Verse. Vor allem Schwierigkeit ist, was bedeutet das, was sind die unteren Teile der Erde, in die er hinabgestiegen ist. Und die einen, die sagen, es spricht einfach von der Erde hier, es ist eine Betonung, wenn er sagt, die unteren Teile der Erde, so wie er später sagt, wie er über alle Himmel ist. Die sagen, es spricht einfach in dem Sinn, wo wir gerade vorhin drüber geredet haben, von Philipper 2, Verse 5 bis 11. Das heißt, diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach, wie ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verdient, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesus jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Also die erste Auslegung ist einfach das, dass Jesus sich erniedrigt hat, auf die Erde gekommen ist, uns erlöst hat. Die zweite Gruppe, sagen die unteren Teile der Erde, damit ist der Hades gemeint, dieses Totenreich, dieser Aufbewahrungsort von verstorbenen Seelen. Und sie verweisen auf die Stelle, die Jesus gesagt hat, wo er gesagt hat, wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte lang im Herzen der Erde sein. Und im Petrus, im ersten Petrusbrief, im Kapitel 3, gibt es diese Stelle, wo er sagt, dass Jesus im Geist hingegangen ist und den Geistern im Gefängnis gepredigt hat, die zur Zeit Noahs gelebt haben. Interessante Stelle. Laut der Auslegung werden die Gefangenen, die Jesus gefangen geführt hat, im Besonderen die Heiligen des Alten Testaments, die dort im Hades auf die Erlösung warten. Sieht ihr, die Heiligen im Alten Testament, die haben vorausgeschaut auf das Werk Jesu, im Glauben vorausgeschaut. Und wir wissen, dass das Blut von Böcken und von Stieren Sünde nicht wegnehmen kann. Sie haben im Glauben vorausgeschaut, aber sie konnten nicht in den Himmel gehen, weil der Preis für ihre Sünden noch nicht bezahlt war. Jesus war noch nicht gestorben. Sie mussten abwarten, bis Jesus diesen Preis bezahlt, bis Jesus die Sünden wirklich wegnimmt. Und als sie gestorben sind, sind sie in diesen einen Teil, in den guten Teil des Hades, diesem Aufbewahrungsort, wo immer der ist, gekommen. Wird in der Bibel der Schoß Abrahams oder auch das Paradies genannt. In Lukas 16 sehen wir das. Da erzählt Jesus diese Begebenheit von dem Lazarus und dem reichen Mann. Und beide sind gestorben und in diesen Hades gegangen, diesen Aufbewahrungsort für Seelen von Verstorbenen. Und der gute Lazarus, der war im Schoß Abrahams und ist getröstet worden. Und der böse reiche Mann, der war auf der anderen Seite, in dem anderen Teil. Und es war ein Ort der Qualen, heißt es dort, und Flammen waren dort. Ich weiß nicht, vielleicht können wir es so ausdrücken, das ist sozusagen der Vorhof zum Himmel und der Vorhof zur Hölle, wenn wir so sagen wollen. In einem Teil waren die Gläubigen des Alten Testaments, die im Glauben vorausgeschaut haben auf das Werk Jesu, und im anderen Teil waren und sind die Ungläubigen. Und wir lesen dort in Lukas 16, dass dazwischen eine große Kluft ist. Und man kann nicht von der einen Seite auf die andere Seite rübergehen. Als Jesus am Kreuz hing, hat er zu dem einen Verbrecher neben ihm gesagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das heißt, in diesem guten Teil vom Hades, bei Abraham und den anderen Gläubigen, die gestorben sind, bevor Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Und nachdem Jesus gestorben ist, bevor er auferstanden ist und aufgefahren ist in den Himmel, ist er hinabgestiegen in den Hades und hat diesen Sieg, die gute Nachricht von der Erlösung verkündigt, den Seelen dort unten. Und dann ist er auferstanden und diese Seelen, die im Vertrauen, im Glauben gestorben sind, im Alten Testament, sind mit ihm auferstanden und in den Himmel aufgefahren. Und dort sind sie jetzt mit ihm. Matthäus Evangelium erzählt uns, dass in Jerusalem viele Heilige erschienen sind und in der Stadt herumgelaufen sind, nachdem Jesus auferstanden war. Und so ist dieser erste Teil vom Hades ist heute leer. Die Seelen sind im Himmel mit Jesus. Was passiert mit uns? Wenn wir im Vertrauen auf Jesus sterben heute, dann sind wir direkt beim Herrn. Der Weg ist frei. Jesus hat den Preis bezahlt, er hat unsere Sünden weggenommen. Paulus hat im 2. Korinther im Kapitel 5 die Erwartung, wenn ich gestorben bin, dann bin ich beim Herrn. Er sagt, abwesend oder ausheimisch sein vom Leib bedeutet einheimisch sein beim Herrn. Und so, wir dürfen diese Erwartung haben, wenn ich sterbe, ich bin bei Jesus. Ich gehe direkt zu ihm. Letzte Frage, die da noch bleibt, ist, was ist mit dem zweiten Teil des Hades? Was ist mit den Ungläubigen dort? Die Bibel sagt uns, sie sind noch immer dort. Und alle Menschen, die ohne Jesus sterben, die gehen noch immer dorthin. Und sie werden auferweckt nach der 1000-jährigen Herrschaft Jesu auf der Erde. In der Offenbarung 20 sehen wir das. Sie werden auferweckt zu diesem großen weißen Throngericht. Und diese Menschen, die da auferweckt werden, die Ungläubigen, die haben nicht Jesus und sein Werk für uns, was er für uns getan hat. Und die werden nach ihren eigenen Werken gerichtet, lesen wir in der Offenbarung. Und nach ihren Sünden, und sie müssen die Konsequenzen für ihre Sünden selber tragen. Und das heißt dort weiter, sie werden in den Feuersee geworfen. Jesus sagt uns in Matthäus 8, dort ist Weinen und Zähneknirschen und äußerste Finsternis. Es ist einsam dort. Siehst überhaupt nichts, du bist verloren, für immer. Kein schönes Thema. Aber die Hölle ist real. Jesus hat mehr über die Hölle gesprochen als über den Himmel. Ich predige auch lieber über was anderes, aber das ist ein Teil der Offenbarung Gottes. Das Schöne ist, niemand muss dorthin. Jesus hat gesagt in Johannes 3, Verse 16 bis 18, ganz bekannte Verse. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gesandt hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Dann heißt es weiter, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Aber wer nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Deswegen ist es wichtig, dass wir in diesem Leben die Entscheidung für Jesus treffen und ihn als Herrn und Erlöser annehmen, bevor wir sterben. Weil dann werden wir für immer gerettet sein und wir dürfen für immer diese Gemeinschaft mit Gott genießen. Ich glaube nur, wenn ein Mensch in die Hölle gehen will, dann kann er, aber er muss um das Kreuz Jesu herumgehen. Gott hat den Weg frei gemacht, Gott hat den Ausweg geschaffen. Also auf jeden Fall, es gibt diese beiden Sichtweisen, wie dieser Vers interpretiert wird. Und für beide gibt es sehr prominente Vertreter in der Kirchengeschichte. Aber egal, welche Sichtweise wir annehmen, nachdem Jesus aufgestanden ist und aufgefahren ist, in dem Himmel hat er den Heiligen Geist gesandt und er hat uns Gaben gegeben. Der Heilige Geist teilt uns diese Gaben aus, lernen wir im Korintherbrief. Also wir sind eins in Jesus, wir haben den Heiligen Geist in uns, aber wir haben verschiedene Gaben. Wir haben verschiedene Aufgaben im Leib Christi. Wir sind eins in Christus, wir sind in einem Leib, aber wir sind unterschiedlich in unseren Gaben, in unseren Funktionen, in unserem Platz im Leib Christi. Im Korintherbrief verwendet der Paulus das Bild von dem Leib. Wir sind verschiedene Glieder an dem Leib. Und in deinem Leib, da gibt es Augen und Nase und Hände und Füße. Sind nicht alle gleich. Das wäre ein ziemlicher Krüppel. Es gibt Vielfalt. Und wir sind verschieden in unseren Talenten und in den natürlichen Begabungen, die Gott uns gegeben hat. Und wir sind auch unterschiedlich in den geistlichen Gaben. Gott hat uns verschiedene geistliche Gaben gegeben. Und wir sind alle Charismatiker. Das ist das Wort. Charis ist das Wort für Gnade, für die Gnadengabe. Und jeder Einzelne hat eine Gnadengabe von Gott, eine geistliche Gabe. Im Römerbrief im Kapitel 12 und im 1. Korinther im Kapitel 12 sehen wir einige von denen. Zum Beispiel Weissagung oder Dienen, Lehren, Ermahnung, Gabe zu geben, Gabe der Barmherzigkeit, Erkenntnis, Heilungen, Wunderkräfte, Sprachengaben, Auslegung der Sprachengaben und so weiter. Also wir sind eins in Jesus, aber es gibt auch Vielfalt in der Einheit, Unterschiedlichkeit in der Einheit und das ist gut so. Es ist ein Segen. Wir brauchen unterschiedlich begabte Menschen in der Gemeinde. Im Leib, so dass der Leib funktionieren kann. Es wäre kein gesunder Leib, wenn ein Leib, der lauter Füße hat, statt ein Auge im Fuß heraus. Es wäre nicht gesund. Und so, wir brauchen diese Vielfalt, das ist gut. Und ich glaube, wir müssen uns bewusst sein, dass wir gleiche Situationen aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Aus dem Blickwinkel unserer verschiedenen Begabungen und dem, was Gott in unser Leben gelebt hat. Und oft kann man Begabungen darin sehen, wie Menschen auf verschiedene Art und Weise auf die gleiche Situation reagieren. Also zum Beispiel, ich könnte mein Glas Wasser hierher tragen und es fällt mir runter und ich schütte das aus. Und der Prophet würde sagen, ja, sei vorsichtig, wie du wandelst. Es gibt Gefahren da draußen, drum geh langsam und sei geduldig. Und dann gibt es den mit der Gabe der Barmherzigkeit, der würde sagen, oh, komm her, ich weiß genau, wie du dich fühlst. Und er hat Barmherzigkeit. Und dann gibt es denjenigen mit der Gabe des Dienstes. Er sagt, wo ist der Mob? Und der mit der Gabe des Segens, des Gebens. Er sagt, wie viel hat das Glas gekostet? 5 Mark? Okay, da hast du 10 Mark. Ich kümmere mich drum. Gibt es ihn mit der Gabe des Lehrens. Sagt, es ist nicht nochmal passiert, ich erkläre dir, wie du das Glas tragen musst. Du musst das mit beiden Händen, beiden Seiten gleichmäßig Druck ausüben und dann langsam vorangehen. Gibt ja drei Prinzipien aus der Schrift, wie du besser damit umgehen kannst. Und wir haben dieselbe Situation, aber total verschiedene Reaktionen von verschiedenen Menschen. Und jede dieser Reaktionen ist ein Segen. Es ist wichtig, das zu sehen. Es hilft mir, dass ich mir dessen bewusst bin, wenn andere die Dinge anders sehen wie ich, wenn andere Menschen ja, zu mir kommen und sagen, ah, wir müssen mehr evangelisieren von mir aus, oder warum lehrst du so lange, warum singen wir nicht mehr, oder wir müssen mehr beten. Ist okay, das sind die Gaben, das sind die Lasten, die der Herr ihnen aufs Herz gelegt hat. Und das ist ein Segen. Und ich muss mich nicht angegriffen fühlen oder bedroht fühlen oder mich in Frage gestellt fühlen, wenn andere Menschen Dinge anders sehen als ich. Ich kann mich freuen an der Vielfalt im Leib. Und ich muss mir auch selbstbewusst sein, auch ich sehe die Dinge durch die Brille meiner eigenen Begabungen und dem, was Gott in mein Leben reingelegt hat. Und manchmal kann es uns passieren, dass wir, wie soll man sagen, unsere Begabungen in andere rein projizieren und so die Einstellung bekommen, ah, die anderen müssen genauso denken wie ich oder genauso sein wie ich. Und warum kapieren die Leute das nicht? Und die Wahrheit ist oft, na, sie haben andere Lasten am Herzen vom Herrn, sie haben andere Begabungen. Manche Leute haben ein irrsinniges Herz, rauszugehen, zu evangelisieren. Und das sagt dann vielleicht zu dem mit der Gabe der Barmherzigkeit und sagt, oh, warum hast du kein Herz zu evangelisieren? Du bist kein guter Christ oder so. Und der andere hat vielmehr das Herz, vielleicht ins Krankenhaus zu gehen und dort sich konkret um leidende Menschen zu kümmern. Oder ein anderer hat mehr die Last fürs Gebet, für Fürbitte. Und das ist gut, das ist positiv. Das ist schön, das ist ein Segen. Und in vielen Dingen kann es verschiedene Sichtweisen geben. Es geht nicht immer um richtig oder falsch. Es gibt Dinge, wo es die richtig oder falsch sind. Und die sagen uns das Wort Gottes ganz klar, was da die Maßstäbe sind. Aber dann gibt es Bereiche, wo, hey, da kann man verschiedene Sichtweisen haben. Und es ist ein Segen, dann Rat von anderen zu bekommen, die eine andere Sicht haben, die vielleicht aus einer anderen Begabung heraus Dinge sehen. Und vielleicht einen Aspekt sehen, den ich gar nicht sehe. Und das ist ein Segen, das ist gut. Und es freut mein Herz, wenn ihr anfangt, euch einander zu dienen, mit den Gaben, die Gott euch gegeben hat. Und es ist wunderschön, wenn so ein Leib von Gläubigen zusammenwirkt. Jeder dort an dem Platz, wo Gott ihm hingestellt hat, mit der Gabe, die Gott ihm geschenkt hat. Das ist eine wunderschöne Sache, wenn man das ansehen kann. Und so diese Vielfalt im Leib Christi, in unserer Mitte, das ist was, worüber wir uns freuen können. Es ist nichts Negatives. Es ist nicht negativ, wenn Menschen da sind, die sehr anders sind als ich, in ihrer Persönlichkeit oder auch in ihren Begabungen und in ihren Sichtweisen. Und dasselbe gilt natürlich auch für den Leib Christi als Ganzes. Ich glaube, dass Gott verschiedene Gemeinden hat, mit verschiedenen Stärken, mit verschiedenen Begabungen mit verschiedenen Ausrichtungen. Und der Herr gebraucht sie, um verschiedenen Menschen zu dienen. So wie es ihrer Persönlichkeit entspricht, dass sie wachsen können, wie es ihnen entspricht. Und auch um verschiedene Menschen zu erreichen. Manche Menschen sind sehr emotional. Weißt du, die tanzen gern im Gottesdienst und klatschen und weiß nicht, hüpfen. Und Gott hat Gemeinden für solche Menschen, die mehr emotional sind. Andere Menschen sind sehr intellektuell. Die wollen alles verstehen und tiefer reingraben. Und Gott hat Gemeinden für diese Menschen. Es gibt Menschen, die das Liturgische sehr anspricht, dieses was sind Weihrauch und gewohnte Ablauf und vielleicht schöne vorformulierte Gebete. Und das ist okay. Gott hat Gemeinden für diese Menschen, um ihnen zu dienen. Dann gibt es andere, die fangen mit dem relativ wenig an. Die beten lieber frei. Und Gott hat Gemeinden für diese Menschen. Manche Menschen singen gern zu Gott mit Orgelbegleitung. Andere haben lieber die E-Gitarre. Das ist nicht eines heiliger als das andere. Da ist Vielfalt im Leib Christi und das ist ein Segen. Vielfalt in der Einheit. Und wenn wir das so sehen, dann können wir den ganzen Leib Christi schätzen. Weil Gott erreicht Menschen in anderen Gemeinden, die er bei uns nicht erreicht. Und Gott dient Menschen in unserer Gemeinde, denen andere Gemeinden nicht dienen können. Und wenn wir das so sehen, dann sollen wir wirklich nicht runterschauen auf andere. Und zu sagen, ah, weil ihr anders seid als wir, seid ihr nicht so geistlich. Oder irgendwie so. Oder wir können auch zu anderen Menschen sagen, die zu uns kommen und die uns verändern wollen und unseren Stil. Und denen können wir sagen, hey, das ist unser Stil, das ist die Gabe, die der Herr uns gegeben hat. Das ist, was Gott uns aufs Herz gelegt hat. Und wenn dir das nicht entspricht, weißt du was, wir sind nicht die Einzigen. Schau dich ein bisschen um, ob Gott nicht einen Platz für dich hat, wo dir besser gedient ist. Und da ist dieser Frieden, da ist diese Einheit da. Es ist wichtig, das zu sehen. Und wir können uns freuen an der Vielfalt, an dem Reichtum, den Gott uns geschenkt hat. Und wir können Gemeinschaft haben miteinander, können einander anerkennen und eins sein im Heiligen Geist. Wirklich, solange eine andere Gemeinde das Evangelium verkündigt und diesen einen Glauben hat, über den wir letzte Woche gesprochen haben. Diese wichtigen Glaubenswahrheiten über Gott selbst, die Gott über sich offenbart hat und wie wir gerettet werden können. Wenn sie das Evangelium predigen, dann sind wir eins. Also Gott hat uns Gaben geschenkt. Die größte Gabe war Jesus Christus. Und dann hat er jeden Einzelnen von uns begabt. Und als nächstes sehen wir, Gott hat der Gemeinde auch begabte Menschen geschenkt. In Vers 11. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer. Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Er hat hier noch ganz besondere Berufungen geschenkt. Das sind erstens mal die Apostel. Das Wort Apostel heißt so viel wie Gesandter. Und ich glaube, es gibt drei verschiedene Arten von Aposteln. Der Vater hatte einen Apostel und das war der Sohn, Jesus. Der Vater hat Jesus gesandt. Und Jesus hatte 12 Apostel auserwählt. Und ich glaube, die waren einzigartig in ihrer Berufung und in ihrer Aufgabe. Es waren Zeugen des Lebens und der Auferstehung von Jesus. Und ich glaube, dass diese Apostel eine ganz besondere Schlüsselrolle hatte für die frühe Gemeinde. Für die Entstehung der Gemeinde und auch für die Entstehung des Neuen Testaments. Für die Heilige Schrift. Und dann, der Heilige Geist sendet Apostel aus. Sendet Menschen aus. Wir lesen in der Schrift von Titus und Timotheus. Menschen, die ausgesandt waren vom Heiligen Geist. Und ich glaube, Apostel in diesem Sinn gibt es noch heute. Menschen, die ausgesandt sind von Gott. Und das Bild, was wir in der Bibel von den Aposteln sehen, ist mehr so eine Leitungsfunktion, eine Aufseherfunktion, die über die einzelne Ortsgemeinde hinausgeht. Und ich glaube, dass es das heute noch gibt. Menschen, die hier so einen Dienst haben, über einen größeren Teil vom Leib Christi. Ich glaube, bei uns in der Calvary Chapel Bewegung wäre das sicher der Pastor Chuck Smith, der einfach einen Einfluss hat, dem der Heilige Geist eine Stellung eingesetzt hat, wo er eine Vorbildfunktion hat und wo er Einfluss hat auf viele Menschen und auch auf viele Pastoren. Viele, die auf seinen Rat hören, dessen Wort einfach Gewicht hat. Und das ist nicht was, was von der Struktur her unbedingt am Papier da ist. Jede Gemeinde ist unabhängig. Er ist nicht unbedingt gewählt, über irgendwelche Prozeduren von Menschen eingesetzt in diese Position. Sondern Gott hat ihn eingesetzt und Gott gebraucht ihn auf diese Weise. Und ich glaube, in dem Sinn gibt es verschiedene Männer Gottes, die Gott auf diese Art und Weise heute noch gebraucht. Apostel. Das zweite sind die Propheten. Propheten sind die, die das Wort Gottes aussprechen, durch den Geist Gottes. Und durch sie gibt Gott seinem Volk Führung. Und diese Propheten hatten wieder eine besondere Funktion in der Urkirche. Bevor das Neue Testament geschrieben war, sind Propheten von Gemeinde zu Gemeinde gegangen, haben das Wort Gottes weitergesagt. Und Gott hat sie verwendet, um das Wort an die Gemeinden weiterzugeben. Hat sie auch verwendet, um das Neue Testament zu schreiben. Ich glaube, in diesem Sinne, diese Art von Propheten, das war einzigartig damals. Ich glaube, dass Gott heute noch Menschen verwendet. Aber er sagt, wir sind aufgebaut auf der Grundlage, das heißt auf der Lehre der Apostel und der Propheten. Epheser 2, Vers 2 haben wir das gelernt. Und so hatten diese Propheten einen besonderen Dienst in der Urgemeinde. Aber trotzdem, glaube ich, gibt es heute noch prophetisch begabte Menschen, durch die Gott sein Wort zu seinem Leib spricht. Aber es wird nichts Neues mehr sein. Keine Offenbarung mehr, die über die Bibel hinausgeht. Ich glaube, dass die göttliche Offenbarung in diesem Sinn abgeschlossen ist. Wir haben das Wort Gottes heute. Und vielmehr, ein Prophet heute ist nicht der Bibel gleichgestellt, sondern vielmehr sagt uns die Bibel, wir sollen den Propheten prüfen anhand des Wortes Gottes, ob das stimmt. Dann gibt es Evangelisten. Deren Aufgabe ist es, Menschen in den Leib Christi zu sammeln. Und jeder Christ ist berufen, das Evangelium weiterzusagen, das Evangelium zu verkündigen und Zeugen zu sein. Aber dann gibt es Menschen, die einen ganz besonderen Ruf in die Richtung haben, eine ganz besondere Salbung vom Herrn. Ich denke, der, an den wir zuerst denken, ist wahrscheinlich der Billy Graham oder Greg Laurie in den Vereinigten Staaten, vielleicht der Ulrich Barzani in Deutschland. Menschen, die offensichtlich eine Berufung, eine besondere Salbung in diese Richtung haben. Und dann das vierte sind die Hirten und Lehrer. Hirten oder Pastoren ist das Wort im Griechischen oder im Lateinischen eigentlich. Und Lehrer. Deren Aufgabe ist es, sich um die Herde Gottes zu kümmern, die Ortsgemeinde zu übersehen. Und wenn Wölfe reinkommen, die Herde zu beschützen und zu warnen. Wenn kranke Schafe da sind, den Kranken zu helfen. Die Herde zu nähern durch das Wort Gottes, zu unterweisen und zu befestigen im Wort Gottes. Also vier besondere Dienste oder es sind Ämter, wenn man vielleicht so sagen will, die Gott der Gemeinde geschenkt hat. Was ist der Zweck davon? Vers 12. Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Das ist überhaupt ein wesentlicher Zweck der Gemeinde, ist die Zurüstung der Heiligen, die Auferbauung des Leibes. Im Vers 16 ist auch die Rede von der Selbstauferbauung in Liebe des Leibes. Dazu sind die Gaben da. Dazu hat Gott uns Gaben geschenkt. Dafür sind die Dienste da, um den Leib Christi aufzuerbauen. Nicht für mich selbst. Das ist der Zweck, wozu die Gemeinde hier ist, wozu die Calvary Chapel Grünstadt da ist. Ist, um euch zuzurüsten, soll ein Ort der Zurüstung sein. Also, dass ihr das Werk des Dienstes tun könnt. Und ich hoffe, es passiert. Ich hoffe, ihr könnt hierher kommen und werdet erfrischt und aufgebaut durch das Wort Gottes und durch die Gemeinschaft, sodass ihr rausgehen könnt und den Menschen um euch dienen könnt. Den Menschen in der Arbeit, in der Schule, in der Familie, Sportfreunden, den Nachbarn. Dort passiert der wahre Dienst. Sie mit der Liebe Gottes praktisch zu lieben, ihnen das Evangelium weiterzusagen, ihnen zu helfen. In der Apostelgeschichte sehen wir, dass die Gläubigen sind zusammengekommen, sie haben die Lehre der Apostel gehört, sie haben Brot gebrochen miteinander, sie haben gebetet miteinander und füreinander, sie haben die Gemeinschaft genossen, aber dann sind sie rausgegangen. Haben die Welt verändert, in der sie gelebt haben. Und das ist der Dienst, das ist euer Dienst. Wir sehen manchmal den christlichen Dienst viel zu eng. Das, was in der Gemeinde passiert. Ja, das ist ein Teil davon. Es sind berufen, einander zu dienen, einander aufzubauen mit den Begabungen, die Gott uns geschenkt hat. Aber hey, die Menschen, mit denen wir täglich in Kontakt kommen, da ist unser Dienst. Das gehört auch dazu. Und die Gemeinde ist vor allem dazu da, um euch zu erfrischen. Um euch zu unterstützen in eurem Dienst, den Gott euch geschenkt hat, an euren Mitmenschen. Die Gemeinde ist nicht dazu da, um Druck auszuüben auf euch oder euch Lasten aufzuerlegen oder Mitarbeiter zu rekrutieren. Wir versuchen das nicht zu tun. Wenn Gott euch aufs Herz legt zu dienen, eine Vision gibt, eure Gabe hier einzubringen, Geschwister aufzubauen, Preis dem Herrn. Aber der Zweck der Gemeinde ist nicht, Menschen Lasten aufzuerlegen, sondern zuzurüsten, zu erfrischen. So falsch ist das professionelle Denken. Und ich glaube, gerade in Deutschland haben wir das sehr professionell. Für jeden Bereich gibt es die Profis. Und so sind die Pfarrer oder die Pastoren, die sind dazu da, um das Evangelium zu predigen. Die sind dazu da, um für Seelsorge und um den anderen zu dienen. Dann wisst ihr, was ist eine falsche Sicht? Das stimmt nicht. Das ist die Sicht von den Professionellen und dann sind da die Laien und die feuern dann die Profis an oder so. Das ist nicht das Bild, was uns die Bibel gibt. Nein, wir sind dazu da, um euch zuzurüsten, dass ihr den Dienst tut. Petrus sagt uns das, du bist ein königlicher Priester an deinen Mitmenschen. Die Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes und für die Erbauung des Leibes Christi. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum vollen Maß des Wuchses, der Fülle Christi. Das ist unser Ziel. Wir wollen Jesus kennen. Wir wollen reife Christen werden. Wir wollen so wie Jesus werden. Vers 14, denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit so listig ersonnenen Irrtum. Menschen, die den letzten Modeerscheinungen oder der letzten Wellen im christlichen Bereich nachlaufen. Dann ein Zeichen für geistliche Unreife. Wenn jemand immer auf der Suche ist nach dem neuesten Schrei in der christlichen Szene. Ein Zeichen für geistliche Unreife. Und hey, es gibt ziemlich verrückte Dinge, ziemlich verrückte Lehren, die da draußen rumschwirren. Leute tun ziemlich peinliche, komische Dinge. Und das sind Dinge, die nicht im Wort Gottes sind. Das sind nicht Lehren Gottes, sondern Lehren von Menschen. Es gibt so die verschiedensten Modeerscheinungen und Wellen, die so durch die christlichen Szenen durchschwappen. So, vor einigen Jahren gab es so mal die Prophetenwelle und dann der nächste Schrei war, Dämonen aus Christen auszutreiben und die ganze Geschichte mit der Vererbung von Flüchen und so weiter. viele Menschen verletzt worden dadurch. Dann kam das Ganze mit dem, wo das Umfallen im Heiligen Geist plötzlich in war, und als Draufgabe dann den Toronto-Segen. Es war eigentlich mehr ein Toronto-Fluch, aber sie haben ihn Segen genannt, wo die Leute die verrücktesten Dinge tun. Anfangen zu bellen und zu lachen, und ein Freund von mir war mal auf so einem Treffen und hat gesagt, es kam mir vor wie geistliche Selbstbefriedigung. Und wirklich, das ist, was es ist. Wenn ich hier am Boden sitze und bell, das, wem baut es auf? Sicher nicht dem, der neben mir sitzt. Wem wird dadurch gedient? Irgendwie so diese Jagd nach irgendwelchen bizarren geistlichen Erfahrungen. Ich meine, wie hat Jesus gelebt? Könnt ihr euch Jesus vorstellen, dass er am Boden rumsitzt und bellt oder umfällt oder hysterisch lacht? Dass er solche bizarren oder seltsamen Dinge tut? Was würde Jesus tun? Das ist der beste Test für alles. Passt es zu Jesus? Er ist das Vorbild, zu dem wir hingelangen wollen. Vers 13 hier. Dann gibt es diejenigen, die den Kohleautomaten Jesus predigen. Ich habe mal ein Buch gelesen von einem, ne? Wenn du nur Glauben hast und du Gott das Richtige befiehlst, ne, die richtige Formel verwendest, dann muss Gott dir das geben. Ich habe mal ein Buch gelesen, ich glaube, es war von Kenneth Hagin, der gesagt hat, um ein Fahrrad gebetet, und er hat es nicht bekommen. Und dann hat Gott ihm gesagt, naja, ich konnte dir das Fahrrad nicht geben, weil du mir nicht genau die Farbe gesagt hast und welches Fahrrad du genau wolltest. Das ist ein armseliges Gottesbild. Gott kennt unsere Bedürfnisse. Und dann dieses positive Bekennen. Ich proklamiere im Namen Jesu, gib mir ein Fahrrad, Gott. Wenn ich fest dran glaube, dann muss Gott mir das geben. Es ist Schwachsinn. Er ist Gott. Und er führt uns, nicht wir ihn. Das ist wirklich was mir aus dem New Age-Denken rauskommt. Dieses ganze positive Bekennen und bla bla. Wehe, du sagst was Negatives. Wehe, du sagst mir, du das Kreuz weh oder so. Was ist das für ein Gottesbild? Nee. Der neueste geistliche Schrei scheint zu sein, geistliche Stadtpläne anzulegen. Wo Menschen ihre Städte erforschen und dämonisierte oder belastete Gebäude herausfinden und irgendwelche Kraftlinien zwischen belasteten Punkten, die man dann brechen muss und solche Dinge. Und wieder was aus dem New Age kommt, aus dem Okkultismus eigentlich. Und dann so bizarre Dinge wie Salz in den Fluss schütten, um den Fluss zu reinigen und solche Dinge von dämonischen Bindungen. Nee, ziemliche verrückte Dinge. Es ist wie ein geistliches Disneyland. Und wir sehen Menschen, die nicht gegründet sind im Wort Gottes, die nicht reif sind, und die springen von einer Welle auf die nächste. Und sind wirklich wie Kinder im Vergnügungspark. Unmündige, wie der Paulus hier sagt. Und so sollen wir nicht sein. Wir sollen nicht umhergetrieben sein, umhergeblasen werden von jeder neuen Lehre, die so daher schwebt. So sollen wir nicht sein. Wir sollen gegründet sein im Wort Gottes. Wir sollen unterscheiden können, dass wir nicht reinfallen, dass wir nicht bewegt werden von diesen seltsamen Winden, von diesen falschen menschlichen Lehren, sondern dass wir geistlich wachsen, dass wir Frucht bringen, dass wir Jesus ähnlicher werden, dass wir Menschen werden, die ihre Selbstsucht ablegen und die einander dienen und einander lieben, in der Kraft des Heiligen Geistes, und ein Segen sind für andere. Wir wollen wie Jesus werden. Vers 15, lasst uns aber die Wahrheit bekennen und in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Dass das unser einziges Ziel sein, Leute, wie Jesus sein. Ihn kennen, so zu denken, wie er denkt. Wisst ihr, wenn du von einer Attraktion zur nächsten läufst, von einer Welle auf die nächste springst, dann wirst du ausbrennen. Es gibt keine Stabilität, keine Ausgewogenheit im Leben. Und hey, wir haben schon ganz viele, viele Menschen gesehen, die wirklich verletzt wurden durch diese Dinge und wirklich geistlich ausgebrannt sind. Weil es kann nicht wirklich befriedigen. Es muss immer der nächste Kit kommen und das Größere, und deswegen werden die Dinge immer bizarrer und immer seltsamer. Aber hier, wenn wir auf Jesus ausgerichtet sind, werden wir nie ausbrennen. Von Jesus werden wir nie überdrüssig werden, nie satt werden. Jesus wird nie langweilig werden, Jesus wird nie leer werden. Er ist unser Fels, auf dem wir sicher stehen. Er ist die Quelle des lebendigen Wassers, die ins ewige Leben überfließt. Das ist, was wir brauchen. Wir brauchen nicht neue Attraktionen, sondern wir brauchen mehr von Jesus. Er ist die Wahrheit, die wir bekennen, das lebendige Wort. Es ist wichtig hier. Er sagt, lasst uns die Wahrheit bekennen in Liebe. Wenn wir die Wahrheit weitergeben, müssen wir das in Liebe tun. Wieder so wie Jesus. Wahrheit ohne Liebe ist kalt. Und das können die Leute nicht annehmen. Liebe ohne Wahrheit ist auch falsch. Liebe ohne Wahrheit ist wirklich Betrug. Ist wirklich Täuschung und ist letztendlich grausam. Weil ich weiß, dass es die Menschen verletzt. Wenn sie nicht die Wahrheit haben, wenn sie in die falsche Richtung gehen. Und so brauchen wir beides. Die Wahrheit, aber in Liebe. Lass uns aber die Wahrheit bekennen in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm wird der ganze Leib gut zusammengefügt und verbunden durch jedes Gelenk des Dienstes, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Das ist unser Modell. Aus ihm zu leben. Er ist das Haupt und in ihm sind wir eins. Und wir sind sein Leib. Und wir bauen einander auf in Liebe und dienen einander mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat. Und so in ihm und durch ihn und zu ihm wachsen wir hin. Und das ist wunderbar, diese Einheit, die wir in Jesus haben, und gleichzeitig die Vielfalt, die verschiedenen Begabungen im Leib. Und wenn der Leib so zusammen funktioniert und zusammenwirkt und in ihm aufgebaut wird und durch ihn aufgebaut wird, zu seiner Ehre. Das ist das Bild, was Gott uns hier schenkt. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für diese Lektionen über Einheit und Vielfalt. Und Vater, es ist wirklich so eine wunderschöne Sache, wenn der Leib Christi zusammen funktioniert und dieser Dienst aneinander stattfindet und wir einander näher zu dir bringen und auf dich hinweisen und in dir wachsen und dich besser kennenlernen und reifer werden und stärker werden in dir. So wunderbar, Herr. Wir danken dir, dass wir hier zusammenkommen dürfen. Ich danke dir für den Leib Christi hier in unserer Gemeinde. Und ich danke dir, Vater, dass wir zusammenkommen dürfen und erfrischt werden dürfen. Voneinander. Und durch dein gutes Wort. Vater, ich danke dir, dass du uns stärkst und uns festigst in deinem Wort, Herr. Dass du uns beschützt von diesen seltsamen Dingen, Herr. Sondern dass wir ruhen können in dir. Und nicht rumspringen müssen und ausbrennen müssen, sondern von dir empfangen, Tag für Tag und Woche für Woche. Und es ist so schön, Herr, hier zu sein. Wir danken dir dafür, für das, was du in unserer Mitte tust. Und Vater, wir bitten auch, dass du uns noch mehr lernst, einander zu dienen. Zeig uns noch mehr die Gaben, die wir haben. Und zeig uns Menschen, Herr, hier in der Gemeinde oder vielleicht in unserer Familie, unseren Ehepartner, die Kinder oder vielleicht auch Menschen am Arbeitsplatz. Zeig uns konkret Menschen, denen du durch uns dienen willst. Und an die wir deine Liebe weitergeben können. Und ich danke dir, Herr, dass du uns so sehr liebst. Und ich danke dir, dass du uns verwenden willst als deine Werkzeuge. Das ist ein Vorrecht, Gott. Wir wissen, du könntest dir Engel verwenden oder viel fähigere Personen als uns. Aber ich danke dir, dass du uns gebrauchst, Gott. Und dass wir gemeinsam mit dir wirken dürfen und du in uns und wir in dir. Dafür danken wir dir an. Dafür beten wir dich an. Für deine Liebe und für deine Gnade und deine guten Geschenke an uns. Und dafür danken wir dir und preisen dich in Jesu Namen. Amen.